Wir haben letztes Mal den Text von Jung fertig durchgesprochen. Begonnen haben wir da auf Seite 3 mit den letzten zwei Absätzen des ersten Teiles dieses vierten Kapitels, wo Jung noch einmal darauf zu sprechen kommt, dass die Erfahrung eben begrenzt ist prinzipiell. Wir müssen zwar schon dieses Verhältnis von Ursache und Wirkung aus den bestimmten Beobachtungen herausholen, das müssen also allerdings viele Beobachtungen sein, und von dort her können wir dann die Zusammenhänge erschließen, so kleinweise, aber wir können nicht sämtliche Zusammenhänge erschließen. Wir können jetzt nicht immer weiter erschließen bis zu den obersten Kräften, bis zum ersten Prinzip, das allen verschiedenen Ereignissen zugrunde liegt. Das können wir nicht, weil die Erfahrung uns immer nur einen kleinen Teil liefert. Und wir können nicht alles beobachten. Erst von der gesamten Beobachtung her könnten wir dann auch auf das schließen, was dieser gesamten Beobachtung noch zugrunde liegt. Also diese Begrenzung der Erfahrung ist eine prinzipielle Schwäche unserer empirischen Erkenntnis. Das ist natürlich dadurch zustande gekommen, dass wir über unsere eigenen Sinnesorgane erkennen müssen, unseren eigenen begrenzten Körper mit einbeziehen müssen. Der Versuch, diese Schwäche durch die Geometrie auszugleichen, wie Jung das dann im letzten Absatz dieses ersten Teiles noch demonstriert, dieser Versuch muss scheitern, weil die Geometrie eben auch nur formale Konstrukte liefert, aber nicht direkt aus der Natur als solcher, wo die Zusammenhänge angelegt sind, Ursache und Wirkung angelegt ist. Also die Geometrie kann nicht aus der Natur selbst jetzt die Zusammenhänge herausholen, sondern sie ist distanziert, sie ist ein Instrument des Denkens, der Formalität und kann dann der Erfahrung zwar zu Hilfe kommen, indem sie sie präzisiert, aber sie kann nicht die Beobachtungen selber ersetzen oder eben aus den Beobachtungen die Zusammenhänge ableiten. Dann sind wir zum Abschnitt 2 übergegangen in diesem vierten Kapitel und hier verschärft Jung dann noch einmal die Frage. Der beginnt noch einmal bei der ersten Frage, Begründung unserer Erkenntnis in Bezug auf Tatsachen, was ist da die Grundlage dieser Erkenntnis, und geht dann weiter zu der Aussage, es ist die Beziehung von Ursache und Wirkung. Dann müssen wir aber wieder fragen, was ist die Grundlage dieser Beziehung, nicht? Und das hätte er im ersten Teil schon besprochen. Da kommt dann raus, die Grundlage dieser Beziehungsform ist die Erfahrung. Und jetzt müssten wir wieder weiter fragen, was ist denn die Grundlage für diesen Schluss aus der Erfahrung? Wie kommen wir denn dazu, aus der Erfahrung in dieser Weise zu schließen, von der Ursache auf die Wirkung oder auch von einer Wirkung auf Ursachen? Jedenfalls über unsere Sinnlichkeit und unser Gedächtnis hinaus. Das ist jetzt das zentrale Problem, das wird hier noch einmal ganz genau geschildert. Und der erste Einwand liegt einmal gleich auf dem Tisch. Dieser Schluss kann nicht durch die Vernunft, also nicht in logischer Weise, nicht durch formale Schlüsse gezogen werden, durch formale Zusammenhänge. Ja? Dieser Schluss ist eben spezifisch ein Schluss im Rahmen der Erkenntnis von Tatsachen und daher im Rahmen der Erfahrung und nicht ein logischer Schluss. Ja? Es ist ja, wie wir dann im Weiteren noch genauer hören, ein Schluss von der Vergangenheit, von der vergangenen Erfahrung auf zukünftige Erfahrung. Ja? Also immer auf Erfahrung bezogen, und die Erfahrung selber ist eben nicht ein bloß logischer Zusammenhang. Der entscheidende Punkt folgt aber dann auf Seite 4 unten auf diesem Absatz 4f. Ich beziehe mich immer auf den Ausdruck des Textes aus dem Internet, also aus dem Philosophen-Wiki. Sie müssten eigentlich diese Ausdrücke alle haben, beziehungsweise schon einmal eingesehen haben. Also hier kommt dann das zentrale Problem direkt zum Vorschein, denn Jung weist darauf hin, dass wir die Kräfte als solche nie beobachten können. die Kräfte, die aber zwischen Ursache und Wirkung spielen müssen. Der Zusammenhang ist eben ein Zusammenhang der Kausalität und der wird durch Kraft gestiftet. Es müssen irgendwelche Kräfte diese beiden Seiten verbinden. Der Gegenstand wirkt durch Kräfte auf andere und dadurch wird er dann zur Ursache. Und diese Kräfte als solche, die treten in der Beobachtung nicht auf. Wir können sie nicht wahrnehmen. Sie zeigen sich nicht. Es zeigen sich immer nur Auswirkungen. Die Kräfte selbst bleiben verborgen. Die Natur hält uns hier also im Rahmen eines Geheimnisses. Darum sagt der Hume ja auch, die Kräfte sind geheime Kräfte. Prinzipiell in der Erfahrung nicht direkt zugänglich. Also das, was das Wirksame ist in der Beobachtung, dass man sagen, etwas bringt etwas anderes hervor, die Wirksamkeit als solche, die Wirklichkeit, die da vorausgesetzt ist, die können wir nicht erfassen. Jedenfalls nicht mit unseren Sinneswahrnehmungen. Die bleibt immer dahinter verborgen und daher ist der Schluss eben auch nicht gültig, nicht verlässlich, wenn wir von dem einen aufs andere schließen. Jung macht da noch den Unterschied eben zwischen den Eigenschaften, die uns sinnlich gegeben sind an einem Gegenstand und den geheimen Kräften. Und er erläutert dann diesen Schluss in der Weise, dass er sagt, wir schließen von gleichen Eigenschaften, die wir immer wieder in der Erfahrung vorgefunden haben, auch auf gleichartige Kräfte, die mit dem Gegenstand verbunden sein müssen. Aber wieso schließen wir in dieser Weise? Was ist das Verlässliche dran? Wie kommen wir dazu, diesen Schluss überhaupt zu ziehen? Denn es sind ja zwei völlig verschiedene Seiten. Das eine ist ziemlich vorliegend und das andere ist immer verborgen. Also ist das große Problem, wie diese Verknüpfung zustande kommt. Faktisch tun wir es zwar, aber es ist nicht zu erklären, warum wir es tun und aufgrund welcher Prinzipien wir so etwas überhaupt leisten können. Und das ist das zentrale Problem, das Hume jetzt in verschiedenen Varianten immer wieder durchbespricht, bis zum Ende dieses ganzen vierten Abschnittes. Er möchte eben den Grund dafür haben, die Erklärung dafür haben, warum diese Folgerung überhaupt zustande kommt. Und er bringt dann auf Seite 5 in der Mitte ungefähr den gesperrt gedruckten Vergleich eben zwischen Vergangenheit und Zukunft. Wenn wir eine Aussage über die Vergangenheit machen und sagen, es ist immer so und so gewesen bisher, dann ist das Ganze etwas anderes, als wenn wir sagen, es wird auch in Zukunft immer so sein. Wir können nicht konsequent von der Vergangenheit der Erfahrung auf die Zukunft der Erfahrung schließen. Also das wäre dieser problematische Induktionsschluss. Von der Vergangenheit auf die Zukunft oder eben von der Einzelbeobachtung und auch mehreren immer noch beschränkten Beobachtungen auf die Allgemeinheit, dass es immer so sein wird, oder eben vom Zufälligen, das wir gerade faktisch aufgreifen, auf ein notwendiges Gesetz. Oder, was haben wir da noch für einen Unterschied drin? Ja, von der Oberfläche dessen, was wir prinzipiell beobachten können, zu dem, was ihm wirklich zugrunde liegt. Also das sind immer Differenzen, diese beiden Seiten. Ich habe das auch letztes Mal, glaube ich, so formuliert, dass ich gesagt habe, sie fallen auseinander und da ist dann ein Kollege zu mir gekommen und hat gesagt, in der Erfahrung ist es aber trotzdem vorhanden. Das fällt ja nicht so auseinander, dass die Erfahrung nicht mehr da ist. Darum korrigiere ich das jetzt ein bisschen. Das Auseinanderfallen ist nicht wörtlich gemeint. Sonst hätten wir auf der einen Seite eine bloße Wahrnehmung ohne Reflexion und auf der anderen Seite hätten wir bloße Gedanken über diese Kräfte. Sondern es ist beides in der Erfahrung sehr wohl gemeinsam da. Nur wenn beides zusammen da ist, ist es überhaupt die Erfahrung. Aber die Spannung bleibt trotzdem bestehen. Man kann eins nicht ins andere auflösen. Das eine hat eben die Funktion, diese unmittelbaren Sinnesqualitäten zu erfassen und auch dann zu interpretieren, irgendwie zu verallgemeinern. Und das andere geht über den Bezug zu den Sinnesdaten einfach hinaus und denkt noch etwas, was dahinter liegt. Und das passiert ja ohnehin schon in jeder alltagspraktischen Erfahrung, wenn Sie überhaupt nur einen Gegenstand als identischen Gegenstand betrachten. Von der Wahrnehmung her ist er immer wieder ein bisschen anders. Aber Sie nehmen an, es ist derselbe Gegenstand. Oder wenn Sie bedenken, dass irgendwelche Zusammenhänge zwischen den Gegenständen vorhanden sind, dass Sie so und so mit ihnen umgehen können, dass Sie sie so und so benutzen können. Dann haben Sie auch schon Kraftzusammenhänge hineingelegt. Und die müssen Sie denken. Und nur wenn Sie das wirklich zusammendenken mit dem sinnlich Gegebenen, dann können Sie sich auch orientieren und in Ihrer Umwelt praktisch zurande kommen. Also es ist sehr wohl beides vorhanden, immer zugleich da, aber es ist nicht so, dass es ineinander übergeht, dass es also verschwindet ineinander, dass eins auf einmal, eins und das andere völlig dasselbe wären. Also es tritt keine Identität ein, sondern es bleibt die Differenz bestehen, trotz des Zusammenhangs. Und daher müssten wir uns fragen, wie das überhaupt möglich ist. Wieso kann es überhaupt zusammen sein? Das Faktum ist keine Erklärung, sondern ist selber das Problem. Wieso können diese beiden Ebenen überhaupt verbunden sein in der Erfahrung? Und das ist im Grunde genommen das Problem, das Jung hier aufzeigt. Die Eigenschaften, die wir sinnlich wahrnehmen und die geheime Kräfte, die noch dahinter stehen. Und genau dieser Zusammenhang bleibt ihm rätselhaft. Wie kommen wir dazu, ihn dauernd herzustellen? Und er nimmt dann an, Seite 5f, der nimmt dann an, dass prinzipiell ja der Naturlauf jederzeit wechseln kann. Das kann auch dieselbe äußere Erscheinung plötzlich mit ganz anderen Kräften verbunden sein. Wir können das ja nicht überprüfen, weil wir eben die Kräfte nicht vor uns haben, weil sie nicht fassbar sind. Also vorweg, bevor wir es ausprobiert haben, und das ist ja immer das Gefährliche, wenn wir es zuerst wirklich ausprobieren müssen, können wir uns ja in Gefahr bringen damit. Also bevor wir es ausprobiert haben, können wir nicht sicher sagen, ob nicht plötzlich andere Kräfte in demselben Gegenstand stecken. Nur weil sie bisher so waren. Das könnte auch sein, dass der Gegenstand in Wirklichkeit ein anderer ist und nur äußerlich so aussieht, wie die bisher erlebten Gegenstände. Also prinzipiell die Konstanz der Erfahrung des Naturlaufs ist nicht gesichert. Ja, bitte.
Ja. Da hatten Sie letzte Einheit gesagt, dass es kein logischer Widerspruch ist.
Ja.
Mhm. Genau. Ja. Und das ist zwar eine Frage am Rand, aber sie hat sich mir gestellt, und zwar, was ist dann ein logischer Widerspruch in unserem Denken? Wenn es keinen logischen gibt,
ja.
Ist es ja auch ein Leben. Oder ist es einfach nur so, wir können nicht...
Ja, ein logischer Widerspruch besteht dann in einem formalen Zusammenhang der Inhalte. Also wenn Sie sagen, hölzernes Eisen, oder wenn Sie sagen, eckiger Kreis, zwar nicht mit G, sondern mit K, dann ist das logisch nicht haltbar.
Aber wenn ich bei einer Ursache-Wirkungskette, also dass die Billardkugel die andere anspricht, ist es dann kein logischer Widerspruch, dass die an dem Ort stehen bleiben?
Ja, eben.
Aber es wäre ein logischer Widerspruch, dass sie plötzlich eckig
wird? Nein. Sie können jetzt nicht in die Erfahrung schauen. Sie dürfen bei den logischen Widersprüchen überhaupt nicht mehr in die Erfahrung schauen. Da geht es nur um Begriffe. Und wenn Sie den Begriff des Holzes haben, als Begriff, der ist schon aus der Erfahrung genommen, aber jetzt haben Sie bestimmte Eigenschaften logisch zusammengefasst, dann passt das Eisen da nicht hinein. Oder der Kreis ist eben überhaupt nur ein geometrischer Begriff. Und der kann nicht eckig sein. In der Erfahrung könnte es natürlich sein, dass durch den Anstoß der Billardkugel die andere plötzlich eckig wird. Das ist logisch nicht auszuschließen. Wir haben schon eckige Gegenstände gesehen, warum soll es nicht werden?
Also Denken über Ursache und Wirkung ist im Prinzip ein nicht logischer Gedanke.
Ja. Es ist eben eine Verknüpfung, die über das bloße Beobachten hinausgeht und auch über vielfache Beobachtung hinausgeht, auf eine Ebene, die wir nur mehr denken können. Und darum bleiben die Kräfte immer geheim. Also wir können einfach nicht sicher sein, dass in der Erfahrung dieselben konstanten Kräfte herrschen. Der Naturlauf ist nicht absicherbar im Vorhinein durch unser Denken. Und er ist auch nicht logisch gesichert. Das kommt auch aus diesem Absatz noch mal zum Vorschein. wir können uns den Schnee zwar, wir können uns logisch vorstellen, dass der Schnee auch heiß ist und salzig schmeckt. Ne? Beispiel von Jungwirt. Ne? Das ist logisch kein Widerspruch, dass so ein Gegenstand, der ausschaut wie Schnee, dann eben andere Eigenschaften hat. Ja? Die Konstanz der Erfahrung ist nicht logisch abgesichert. Es ist einfach faktisch so, dass es andere Zustände gibt, ne? Und es wechseln manchmal die Zustände und daher könnte es prinzipiell auch immer und überall wechselhaft sein. Ne? Also wir müssen die logische Erklärung von Erfahrung einfach mal überwinden, das ist zu wenig, das kommt nicht an die Erfahrung heran. Ja, bitte.
Und das Ursache Wirkung dann an sich ist doch schon irgendwo logisch, oder? Also das ist ja schon in einem logischen Rahmen.
Naja, Sie dürfen logisch nicht verwechseln mit argumentativ oder zwingend einsichtig. Ja? Also das, was einsichtig ist, muss nicht im formalen Sinn logisch sein. Und Ursache und Wirkung ist zwar einsichtig, dass eins das andere bewirkt, ne? Aber da es ein Verhältnis zwischen Gegenständen ist, kann es überhaupt nicht mehr nur logisch sein. Weil logisch ist das Verhältnis ja zwischen bloßen Vorstellungen, ne? Also rein a priori. Ja? Also nur zwischen begrifflichen oder in reiner Anschauung vorgestellten Inhalten, geometrischen, ne? Und so weiter. Das ist alles formal. Ich würde sogar sagen, in der Mathematik ist es auch die Frage, ob es logisch ist. Ne? Aber es ist jedenfalls eine formale Konsequenz, die sich hier ergibt. Während in der Erfahrung haben wir es mit Gegenständen zu tun und trotzdem ist einsichtig, dass gewisse Zusammenhänge da sind. Wenn es aber auf Gegenstände geht, kann es keine bloße formale Erkenntnis sein. Ne? Also wir denken zwar was hinein, aber es ist nicht nur mehr Gedanke, sondern es ist ein Gedanke, der zwischen den Gegenständen spielen muss, wirken muss. Ne? Das soll natürlich nicht nur Gedanke sein, es soll ja wirklich vorhanden sein. Ne? Aber wir kommen nicht heran, wir denken es immer nur hinein.
Ne? Ja? Ursache und Wirkung sind doch auch rein formale Begriffe. Das gibt es ja auch.
Ja, ich sage gerade, wenn Sie es nur als formal nehmen, dann hat es mit den Gegenständen nichts zu tun.
Ich kann die Ursache selbst nicht erfahren.
Ja, ja, nicht wahrnehmen.
Nicht wahrnehmen, ja.
Gesagt, in der Erfahrung ist das Denken schon drinnen.
Ja, ne? Aber eigentlich kann ich das nicht erfahren. Ne?
Naja, erfahren, Sie können halt das immer mit hineindenken.
Das ist ein reiner Begriff, das ist nichts.
Ja, schon, aber Sie müssen wirklich zur Kenntnis nehmen, dass es reine Begriffe gibt, die sich auch auf Gegenstände beziehen.
Ja. Ne? Kreis bezieht sich ja auch auf Gegenstände. Ne? Ich kann ja einen Kreis anschauen.
Einen exakt runden Kreis, ja. Einen idealen Kreis, den können Sie sich nur denken.
Aber die gibt es nicht in Wirklichkeit.
Naja, aber ideale Ursache ist keine Ursache mehr. Die sind nur gedacht. Ne? Eine Ursache, die wirklich vorhanden ist, ist eine Kraft, die ein Gegenstand auf einen anderen ausübt. Ja? Also es ist wichtig, dass auch wir den Unterschied machen zwischen logischer Konsequenz und Gedanken über die Erfahrung, in der auch notwendige Zusammenhänge vorhanden sind, die aber eben Gegenstände betreffen. Oder wie Jung sagt, Tatsachen. Ja, ist was anderes. Das Problem, das dahinter steckt, das ich aber dann nach Descartes vielleicht kurz ansprechen werde, ist das, was der Kant synthetisch a priori nennt. Ja, es sind Aussagen über Erfahrungszusammenhänge, die für alle Erfahrung gelten, aber eben deswegen nicht selber empirische Aussagen sind, die Erfahrungsgegenstände im Einzelnen meinen, sondern nur die bestimmte Form von Erfahrung überhaupt. Ja? Die Form unserer Erkenntnis. Die Form der Erfahrung als Erkenntnisart. Ja? Und das ist mit Ursache und Wirkung auch gemeint. Da steckt was drinnen, was wir nur denken, ja? Aber trotzdem sagen wir es aus über die Gegenstände. Und der Kant versucht zu klären, wieso wir das in die Gegenstände hineindenken. Ja? Er sagt, wir müssen es hineindenken, weil sonst kommt die Erfahrung gar nicht zustande. Und macht dann nur als Aufwand zu erklären, wie das in unserem Denken wieder verankert ist. Nicht? Also wie es genau zu diesen Kategorien, wie es nennt, kommt. Ja? Aber auf das gehe ich jetzt nicht im Detail ein, aber Sie können es im Hinterkopf behalten, dass dieser Unterschied zwischen einer formalen und damit, würde Kant sagen, analytischen Erkenntnis. Ja, eine Erkenntnis, wo man im Formalen selber die Zusammenhänge einfach logisch erfassen kann, obwohl die Mathematik dann auch wieder ausnimmt. Ne? Das ist Wir kommen da von einer Problematik in die andere hinein. Aber jedenfalls, diese formalen Zusammenhänge müssen wir unterscheiden von den Zusammenhängen, die zwar berechtigt sind, aber die Gegenstände selbst betreffen. Und zwar die Erfahrungsgegenstände. Ja? Die Gegenstände, die uns über die Sinnlichkeit gegeben sind. Und auf diese Unterscheidung macht Hume hier aufmerksam. Und man kann ja gleich dazu sagen, dass Hume ein ganz wichtiger Anstoß für die kantische Systematik gewesen ist. Ohne Hume wäre Kant auf vieles nicht draufgekommen. Wahrscheinlich, aber ziemlich sicher. Ja, also das ist dieses Problem. Noch einmal auf Seite 6 dann der Hinweis, dass wir natürlich diesen Zusammenhang nicht durch einen Beweis aus der Erfahrung begründen können. Ne? Das wäre ein Zirkel, dass man diese Kontinuität der Erfahrung, diese Konstanz der Erfahrung schon voraussetzt und damit erklären wir dann, dass wir das tun. Ne? Weil gerade diese Konstanz der Erfahrung ist ja das Problem. Ne? Die steht ja gerade zur Debatte. Die sollte ja gerade begründet werden, warum sie zustande kommt. Also das wäre ein Zirkelschluss. Der hat nichts erklärt. Und dann noch einmal der Hinweis eben auf den Unterschied. In der bloßen Vernunfterkenntnis kommen wir mit einem Fall aus und können von dort aufs Allgemeine schließen. Ne? Und in der Erfahrung, wenn wir Ursache und Wirkung erschließen wollen, dann brauchen wir viele Fälle. Im Einzelfall ist es noch gar nicht sicher. Wenn wir es öfter ausprobieren, dann kommen wir schon langsam drauf, es könnte so sein. Ne? Dann halten wir uns für berechtigt zu sagen, hier besteht wirklich ein Kausalzusammenhang. Ne? Also ist auch wieder eine ganz andere Art von Verknüpfung. Und eben diese Verknüpfung auch der Kräfte und der äußeren Eigenschaften, das ist das Problem. Und dann noch einmal eben diese Gegenüberstellung, deswegen, weil wir es so und so erlebt haben, das ist jetzt Seite 6f, ne? Weil wir es in den bisherigen Fällen so verbunden gefunden haben, die sinnlichen Eigenschaften und die geheimen Kräfte, können wir nicht logisch schlüssig daraus folgern, dass diese Verbindung immer so sein wird. Also einfach wieder von der Vergangenheit auf die Zukunft. Keine Konsequenz, keine logische Konsequenz. Ja, ich muss das im Detail nicht noch einmal durchbesprechen. Zum Schluss dann noch der Hinweis, dass hier in diesem ganzen Kausalzusammenhang keine komplizierten Vernunftschlüsse und Gedankengänge verborgen sein können, weil ja schon kleine Kinder und Tiere imstande sind, aus der Erfahrung zu lernen. Ja? Ich habe so darauf hingewiesen, dass der Vergleich ein bisschen hinkt, weil dieses unmittelbare Lernen was anderes ist, als wenn wir reflexiv jetzt diese Problematik einsehen und uns dann auch immer wieder fragen können, warum es überhaupt so ist und daran irre werden können. Wir können es immer wieder in Frage stellen, so wie Jung das selber hier macht. Während ein kleines Kind, wenn es die Kerzenflamme vermeidet, weil es weiß, dass es sich da verbrennt, das stellt nicht die Frage, wie Ursache und Wirkung zusammenhängen. Das reagiert eben darauf und das ist eine andere, völlig andere Ebene. Gut, ja, das war also soweit zu Hume. Und wir haben gesehen, dass Popper direkt anschließt an diese Problematik. Ja, wir sind dann zu den Zitaten aus den Vermutungen und Widerlegungen weitergegangen und haben gesehen, es geht auch hier zuerst einmal um das Induktionsproblem. Das war auf Seite 78, ja, in diesem Band. Und Sie haben auch den Text im Internet drinnen. Also eine Problematik, die Popper hier kurz zuspitzt, in der Weise, dass er sagt, die Erfahrung selber mit ihren begrenzten Beobachtungen, mit ihrem geringen Material, das sie zu liefern hat, kann die Gesetze, den Allanspruch von solchen empirischen Gesetzen nicht rechtfertigen. Sie kann nicht, kann diese Theorien über den Zusammenhang in den Gegenständen nicht verifizieren. Das ist das eine. Andererseits wird festgestellt, trotzdem stellt sie dauernd solche Gesetze auf. Die Erfahrungswissenschaft bemüht sich um nichts anderes, als solche Gesetze aufzustellen. Also im Grunde genommen die Erfahrungsgegenstände zu logifizieren, ne? Also in notwendige Zusammenhänge hineinzuzwingen. Also einerseits geht es nicht durch die Erfahrung, andererseits wird es aber getan. Ja? Und das Dritte ist dann, es gibt als empiristisches Prinzip die Überprüfung von solchen Gesetzen an den Beobachtungen. Ja? Und die Spannung, die Popper hier drinnen sieht, ist eben die, dass einerseits die Gesetze nicht aus der Erfahrung stammen können, ne, und andererseits auch nicht durch die Erfahrung verifiziert werden können, und dass andererseits aber doch dieses Gesetz des Empirismus aufrecht bleiben sollte. Ne? Also es ist zwar logisch nicht wirklich begründet, weil die Induktion kein rationaler Schluss ist, ne, sondern Popper ist der Ansicht, das ist irrational, ne, das ist nicht konsequent, aber trotzdem sollten wir dabei bleiben, dass wir unsere Theorien an der Erfahrung überprüfen. Denn sonst, meint der Popper, fallen wir ja in irgendwelche vagen Begründungen dieser Zusammenhänge hinein, also in irgendwelche, wie er es nennt, metaphysischen Prinzipien, die als solche ungreifbar diffus sind und uns nicht wirklich von der Wahrheit oder Falschheit einer Erfahrung überzeugen können. Ja? Also wir müssen schauen, dass wir diese Widersprüchlichkeit aus dem Weg schaffen, und das gelingt Popper dann dadurch, dass er sagt, wir dürfen die Theorien überhaupt nicht annehmen als allgemeingültige Wahrheit, ja? Sondern das sind nur vorläufige Vermutungen. Die haben also immer den Hypothesencharakter. Wir nehmen halt einmal an, dass die Beobachtungen so und so zusammenhängen und dass das hinter den Beobachtungen steht. Ja? Und wenn wir diesen Allsatz einmal vorläufig annehmen, dann können wir durch die Beobachtungen den Allsatz überprüfen. Wenn er richtig ist, dann müsste jedes Mal das daraus erfolgen, was aus ihm ableitbar ist. Ja? Die Ereignisse, die aus solchen Theorien ableitbar sind, müssten dann immer eintreten. Wenn jetzt ein Fall auftritt, wo es nicht eintrifft, dann ist der Allsatz widerlegt. Ja? Und das ist eine streng logische Vorgangsweise. Wir haben einen Allsatz, und der lässt sich durch einzelne Fälle widerlegen. Natürlich sollte man versuchen, eine Theorie aufzustellen, wo jede Beobachtung stimmt, ja? Aber das kann man vorweg ja nicht wissen. Daher müssen wir es immer überprüfen an der Erfahrung. Wir leiten Einzelfälle ab davon und schauen, ob sie wirklich eintreten. Also Experimente. Oder eben auch Prognosen im Bereich, wo wir nicht Zugriff haben. Und wenn wir das so machen, dann ist kein logischer Widerspruch da, meint Popper. Weil wir eben einfach den Allsatz einschränken durch die Fälle, die ihm nicht entsprechen. Und dann ist er eben nicht mehr gültig als Allsatz. Ja. Das habe ich jetzt eigentlich ohnehin schon alles gebracht. Und er meint dann auf Seite 79 noch, das ist die Lösung des Jungschen Induktionsproblems. Ne? Weil jetzt diese Irrationalität, diese Widersprüchlichkeit wegfällt. Dass die Beobachtung ein allgemeines Gesetz gebären soll gleichsam. Ne? Von sich aus schaffen soll. Das geht nicht. Oder sie kann es auch nicht verifizieren. Deswegen, weil es noch so und so oft eingetreten ist, was wir vorher gesagt haben, können wir nicht sagen, wir haben die Theorie jetzt verifiziert, es ist die Wahrheit. Ja? Weil wir das ja nicht einsehen können. Wir kennen die geheimen Kräfte nicht, die dahinter stehen. Ja? Da können wir nie sicher sein, ob das so bleibt und ob es überhaupt jemals so gewesen ist. Ja? Wir können immer nur sagen, die Wirkungen waren so und so. Ja? Das können wir in der Vergangenheit feststellen. Ja, bitte.
Das heißt dann aber, wir immer nur vorläufige Gesetze haben.
Ja, ja, ja.
Also bis zum Rest der Menschheit sozusagen.
Ja, ja, ja. Okay. In der Erfahrung. In der Erfahrung, ja. Erfahrung gibt es nicht mehr. Ja. Das ist erstaunlich, bei Popper ist er, das fällt vielleicht auch so zwischen den Zeilen auf, dass er Aussagen macht, die über alle Erfahrungen auszubreiten sind. Ja. Und alle Erfahrung ist eigentlich selbst keine empirische Erkenntnis mehr. Ja. Er nennt es dann in dem zweiten Zitat, das wir behandelt haben, nennt das intuitive Erkenntnis. Ne? Es sind Aussagen über alle Erfahrung. Da gibt sich eigentlich selber keine Rechenschaft darüber, wie zu sowas kommt. Dass er über Erfahrungen etwas aussagen kann, bevor sie da sind. Und das ein Empirist. Der sagt also schon für alle Zukunft voraus, das wird immer so sein. Ja?
Das heißt ja nicht, dass wenn ich das Mal etwas beobachtet, das so ist, vor einer Theorie aufkommt, beim 100. Mal ist es dann nicht mehr so, dass die ganze Theorie dann liest. Ich glaube, das sagt der Leser.
Ja, ja.
Wahrheit als regulative Idee.
Ja, ja. Das kommt dann eh noch im letzten Zitat, das wir da behandeln. Ja, 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 das schon. Er ist nicht der Ansicht, dass wir deswegen alle Beobachtungen streichen müssen, die wir bisher gemacht haben und die dem entsprochen haben. Ja? Trotzdem ist der Popper der Ansicht, dass wir die Theorie dann überprüfen müssen.
Das heißt, das gibt es nur kein Allsatz, ist aber
ja.
Naja,
ein Satz, von dem man sagen kann, bisher hat er gegolten, auf die und die Fälle. Ne? Aber was ja angestrebt wird in der Erfahrungswissenschaft, ist ein Gesetz, das überhaupt gilt. Ja? Nicht unter Einschränkungen gilt. Wenn es so riskant ist, ob das überhaupt funktioniert, dann wird man nicht sagen, das ist jetzt unser Gesetz. Ne? Dann wird man schon sagen, wir riskieren es heute, aber genau wissen wir es nicht, was dabei rauskommt. Ne? Also, Popper ist der Ansicht, die vergangenen Beobachtungen müssten dann in einen neuen Zusammenhang gestellt werden, der auch die neue widerlegende Beobachtung mit einschließt.
Aber dann bringt es ja alles nicht, dann stelle ich gleich kein Gesetz auf, sondern beschreiben Sie auch die Beobachtungen, die ich gemacht habe. Wozu stelle ich dann immer auf den
Gesetz? Naja, Sie müssen bedenken, dass Sie auch in der Alltagspraxis nicht ohne solche Gesetze auskommen. Sie können sich gar nicht orientieren in Ihrer Umwelt, wenn Sie nicht so und so viel hineindenken, wie ich gerade vorher gesagt habe. Ne? Den Gegenstand und die Kraftbeziehung zwischen Gegenständen. Die denken es immer hinein. Also es ist nicht so, dass wir jetzt das vermeiden könnten, indem wir gar keine Gesetze mehr aufstellen. Wir sind dazu gezwungen, solche Gesetze aufzustellen, sonst haben wir keine Erfahrung.
Ja?
Naja, Popper versucht eben die Methodik der Wissenschaft und die Allgemeingültigkeit und die Intersubjektivität zu retten. Ne? Für ihn ist die Alternative die, entweder wir sagen dann, okay, wir können nicht draufkommen, es gibt keine Wahrheit, wir setzen willkürlich irgendwas fest, ja, dann stehen wir eigentlich nur bei der Meinung. Ja? Kann sich jede Person selber ihre Sicht der Welt machen. Oder wir greifen noch zu irgendwie, wie es er sieht, metaphysischen Prinzipien, die auch niemand nachvollziehen kann, ne? Läuft auf dasselbe hinaus. Ne? Oder wir gehen einer Methodik nach. Die kann uns dann gewisse allgemeine, nachvollziehbare Ergebnisse liefern. Ja? Dass diese Ergebnisse dann als solche, schlechthin gesehen, doch nicht die Wahrheit selbst sind, ja, ist was anderes. Aber die Wahrheit als solche möchte er zum regulativen Prinzip machen, also zu einem Maßstab, an dem wir immer wieder messen. Und dieser Maßstab heißt eben, die Beobachtungen müssen unseren Theorien entsprechen. Wenn wir was ableiten daraus, dann muss das übereinstimmen. Und dann ist es intersubjektiv nachprüfbar. Das möchte er retten. Dass es überhaupt noch eine Methodik ist. Ja, bitte.
Ja. Aber das ist ja dann trotzdem nicht wissenschaftlich. Wieso ist es als wissenschaftliche Methode zu
lösen? Naja, da müssen Sie jetzt den Übergang heranziehen, den wir schon gemacht haben in den vorigen Stunden, von der willkürlichen Setzung bestimmter Weltsichten, also von der Meinung. Wenn wir gesehen haben, wir können theoretisch nicht an ein Ende kommen, müssen wir willkürlich abbrechen, die Reflexion. Da kommen wir zur Meinung. Ne? Und dann der Versuch darüber hinaus, die Subjektivität dieser Meinung zu überschreiten, zugunsten einer Intersubjektivität, also unter dem Gebot der Allgemeingültigkeit. Und da haben wir ja drüber gesprochen, wie die Erfahrungswissenschaft das versucht. Warum sie es jetzt tut, das ist mehr eine historische Angelegenheit, dass sich diese Art von Methodik gerade bei uns entwickelt hat, im neuzeitlichen Europa. Das ist sicher nicht die einzige Möglichkeit. Es gibt andere Kulturen, die anders mit der Natur und mit dem Empirischen umgegangen sind. Es war aber diese Methode sehr effektiv. Und darum hat er sich ganz massiv durchgesetzt. Ne? Zum, man kann auch sagen, zum Schaden der Menschheit, zum großen Teil, ne? Wie es jetzt schon absehbar ist. Ne? Diese Macht über die Natur, die dann in der Weise missbraucht werden kann, wie sie es im Augenblick beobachten können, ne? Wäre von einer anderen Methode her wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Aber es ist unglaublich effektiv, ohne dass die Erfahrungswissenschaft selber sagen kann, warum sie so effektiv ist. Ne? Funktioniert halt einfach. Und es ist nicht bloß subjektiv, weil die anderen können es nachvollziehen. Die können wieder sagen, die Theorie ist in sich stimmig, ne, kann man überprüfen und wir leiten davon was ab und können dann die Beobachtung einholen. Ne, und das funktioniert. Trotzdem ist es höchst problematisch. Ne? Gut. Also, wir kommen jetzt zum zweiten Zitat, das wir ohnehin letztes Mal schon besprochen haben auch. Es geht um die Newton'sche Physik oder Mechanik oder Dynamik auch. Ne? In der Dynamis steckt die Kraft drinnen, die Kräftelehre von Newton. Ne? Also, um dieses ganze naturwissenschaftliche System von Newton geht es. Und das hat so den Anschein einer rein a priorischen, einer rein logischen Gestalt, ne, einer Wissenschaft, die mathematisch-logisch funktioniert. Ne. Und Popper meint eben, das sei eine verfehlte Interpretation, vor allem dann, wenn wir sagen, sie sei aus der Induktion entstanden. Wir hätten dieses Gedankengebäude, das Newton da aufgebaut hat, von der Beobachtung her gewonnen. Ne? Aus den Beobachtungen heraus abgeleitet. Und da geht eben darauf aus, dass darin ja Induktion stecken würde. Ne? Das wäre ein Schluss eben von dem einen zu seinem Gegenteil, wie wir es vorher schon vielfach genannt haben, aus der Vergangenheit in die Zukunft oder vom Einzelnen aufs Allgemeine und so weiter, ne? Vom Zufälligen aufs Notwendige, und das kann nicht funktionieren. Ne? Es ist in Wirklichkeit immer so, dass wir die Gesetzmäßigkeiten hineindenken in die Beobachtung und nicht aus ihr herausholen. Ja, weil sonst müssten, wenn wir sie herausholen könnten, dann müssten die Gründe auch beobachtbar sein. Das sind sie aber nicht. Ja, die Kräfte, wenn man es wirklich aus der Wahrnehmung herausholen könnte. Also in diesem Sinn liegt hier eine völlig verfehlte Interpretation vor, wenn man der Ansicht ist, die Erfahrungswissenschaften und ihre großen Systeme sind induktiv abgeleitet worden. Ja, gegen das wehrt sich Popper hier ganz vehement. Das geht eben von Newton zurück auf Kepler, ne, von dem könnte man auch wieder sagen, das sei induktiv gewonnen, und das möchte Popper widerlegen. Und zwar in dreifacher Weise meint er, es sei intuitiv unglaubwürdig, es sei historisch falsch und es sei logisch unmöglich. Das intuitiv Falsche daran, das haben wir letztes Mal schon besprochen, das sind eben diese Gegensätze, die hier offensichtlich sind. Und dabei ist eben das seltsame Ergebnis, dass Popper hier Aussagen über alle Erfahrungen macht. In jeder Erfahrung gibt es diese Gegensätze von Beobachtung und Theorie oder von unpräziser, besonderer Wahrnehmung und Präzision der theoretischen Zusammenhänge. Ja, das ist gerade bei Newton sehr offensichtlich. Ja, bitte, ja.
Ja. Das heißt, in der Wissenschaftlichkeit wollen wir von der Meinung zur Allgemeinheit.
Ja, ja.
Wenn ich jetzt eine Meinung habe über eine Erfahrung, die ich gemacht habe, und die für alle nachvollziehbar ist, ist es damit automatisch in Wissenschaft?
Naja, Sie müssen es nachvollziehbar machen. Natürlich, wenn Sie eine Erfahrung wissenschaftlich verarbeiten, das heißt, Sie müssten es in den Rahmen der Klassifikation hineinbringen, Sie müssen es dann quantifizieren, möglichst präzise messen, ne? Dann ist es, und dann dadurch müsste sie wiederholbar sein. Ne? Wenn man sagt, diese Art von Gegenstand oder von Ereignis findet da und dort statt und ergibt diese und jene Fortsetzung, ne? Wenn Sie das so präzise beobachten können, dass andere das auch beobachten können, dann ist es eine wissenschaftliche Beobachtung. Ne? Also wenn Sie genau sagen können, zu dieser und jener Zeit steht der Jupiter an dem und dem Ort des Himmels, ne? Wenn Sie ihn nicht nur einfach zufällig beobachtet haben dort, Dann können andere auch sagen, aha, 30. November, ne, um 20.15 Uhr und so weiter. Ne. Naja, da sind wir schon. Ja. Ja, schaut, das ist ja schon wieder ganz eine andere Art von Wissenschaftlichkeit. Da sind wir ja jetzt schon bei der Politikwissenschaft vielleicht. Ne? Die kann natürlich, und das ist das Los der meisten Geisteswissenschaften oder Kulturwissenschaften, sie kann versuchen, aus der Erfahrungswissenschaft und deren Methodik möglichst viel abzuschöpfen, um sich selbst den Anschein einer allgemeinen Gültigkeit zu geben. Ja? Da aber die Gegenstände solcher Wissenschaften über die Gesetzmäßigkeit des Empirischen, wie sie bisher erforscht ist, hinausgehen, dass sie eben Mensch und Gesellschaft zum Thema haben. Ja? Und der Mensch ja überhaupt, wie wir es jetzt die ganze Zeit besprochen haben, über die Erfahrung weit hinausreicht, kann man mit dieser reduzierten Methode, die nur aufs Empirische geht, nie wirklich zurande kommen. Ja? Und das ist das Problem der Geisteswissenschaften, dass sie ja, je mehr naturwissenschaftliche Elemente sie hereinnehmen und Methodik sie hereinnehmen, desto weniger dem Menschen und der Gesellschaft gerecht werden. Oder der Kunst und der Sprache und so weiter. Ja? Das ist immer eine Reduktion. Insofern ist der Vergleich nicht ganz in Ordnung. Ne? Politikwissenschaft, wenn sie nicht bloß empirisch naturwissenschaftlich betrieben wird, ist eben ein anderer Bereich, der seine speziellen Probleme hat. Ne? So wie Kunstgeschichte oder sonst was. Ne? Da gibt es die subjektive Sichtweise, die notwendig eingebracht werden muss. Es geht hier um ein Verstehen anderer geistiger Persönlichkeiten oder ihrer Produkte. Und wir müssen uns immer von unserer eigenen Position her auch einfühlen in diese anderen. Ja? Also wir müssen immer unseren eigenen Geist so gestalten, dass er versteht, was der andere Geist jetzt gemeint oder getan hat. Ja? Und das ist immer die Komponente der Subjektivität im konkreten Bereich. Ja? Sie können ganz allgemeine Aussagen machen, dass überhaupt Menschen so und so gut miteinander kommunizieren können. Das ist dann das, was wir über die Sprache schon früher mal besprochen haben. Ne? Das sind allgemeine Aussagen. Die gelten insgesamt. Aber wenn Sie konkret erklären wollen, warum der Cäsar ermordet worden ist, ja, und die Motive seiner Mörder und so weiter, dann müssen Sie selber versuchen, sich hineinzudenken in die Situation und werden immer in gewisser Weise subjektiv bleiben. Ne? Oder anders gesagt, Sie brauchen ein Vorverständnis, damit Sie überhaupt die Situation durchschauen können, die sich da abgespielt hat. Ja? Dieses Vorverständnis ist einmal subjektiv, ne? Das ist von Ihrer Sicht gesetzt. Und Sie können dann natürlich Fakten heranziehen und schauen, ob sich dieses Vorverständnis bestätigt. Das können Sie schon machen. Ne? Aber Sie können nicht alle Fakten heranziehen und es gibt nicht nur Fakten, sondern es gibt eben auch Hintergründe, die sich faktisch gar nicht fassen lassen. Ne? Und da ist es in den Kulturwissenschaften immer problematisch. Dieses Vorverständnis, das kann man zwar korrigieren und verbessern und modifizieren, aber es bleibt immer vorhanden. Ne? Aber in der Erfahrungswissenschaft hat man eine Methodik gefunden, die eben wirklich intersubjektiv nachvollziehbar ist. Ne? Deswegen aber, wie wir gesehen haben, nicht wahr sein muss, weil sie die Wirklichkeit selber nicht erfasst, ne? Weil dahinter immer noch was übrig bleibt. Naja, aber da habt ihr es vielleicht nicht mitgekriegt, was wir schon besprochen haben. Das Gebot der Allgemeingültigkeit, das macht den Unterschied zwischen Meinung und Wissenschaft aus. Ob das gelingt, bitte. Ja.
Dann wäre es ja sinnvoller, zuerst einmal das andere Menschen auch vorzulegen und dann zu sagen, okay, das ist mein Allsatz. Das ist
so. Ja, aber das tut ja auch niemand in der Wissenschaft, dass er einfach so einen Allsatz von sich gibt. Ja. Sondern die Allsätze entstehen in der Forschungsgemeinschaft. Ja? Kann schon sein, dass irgendjemand mal was aufleuchtet, ne? Da kommt ein kreativer Blitz und er sieht ein, das und das könnte man versuchen. Aber damit ist das noch keine Theorie, noch nicht einmal eine Hypothese, sondern das muss vorgelegt werden, das muss von anderen überprüft werden, das muss durch die Medien gehen, durch die wissenschaftlichen Zeitschriften und so weiter, ne? Da müssen andere den Versuch wiederholen können und so weiter. Und dann allmählich etabliert sich's. Ne? Ja, ja, natürlich. Ich meine, es ist auch nicht so, dass man sagen kann, zuerst stelle ich ein Gesetz auf und nachher beobachte ich erst. Ja, ich kann das Gesetz ja nur über die Beobachtungen aufstellen. Ja? Also es ist so ein wechselseitiges Verhältnis, es ist ja eigentlich in unserer Erfahrung immer schon beides zugleich da. Ja? Wir müssen beobachten und wir müssen das Beobachtete immer schon interpretieren. Aber systematisch kann man sagen, es gibt Unterschiede und die Beobachtung ist eben von der Sinnlichkeit her und die Sinnlichkeit ist das Ursprüngliche, ne? Darum fangen wir bei der mal an und dann zeigen wir, dass wir darüber hinaus auch noch Theorien denken müssen. Ja? Aber in der Methodik und in der Vorgangsweise der Erfahrungswissenschaft ist das ein dauernder Kreis. Da ergänzt immer eins das andere. Ich habe schon Beobachtungen, die habe ich schon interpretiert, die sind also schon irgendwie theoretifiziert und dann bilde ich daraus die Theorie und die Theorie geht wieder in die Beobachtung zurück, ne, in dem Experiment und wird von dort her wieder korrigiert, verändert, ne, und mit der veränderten Theorie mache ich wieder andere Beobachtungen, die mir vorher entgangen wären, die vorher nicht wichtig waren, weil sie von meiner Theorie nicht berührt worden waren. Ne. Also so ist das ein dauerndes Wechselspiel zwischen beiden und wird so angesetzt, dass es nicht ein Kreis ist, ein Circulus Viciosus, sondern dass es eine Spirale ist, die weiterführt. Ja? Immer höher hinaufführt, immer mehr Erkenntnis. Ja? Und steht eben unter dem Gebot der Allgemeingültigkeit. Und wenn Sie das wirklich einhalten, dieses Gebot, dann betreiben Sie Wissenschaft. Nicht, wenn Sie es nur behaupten, dass das allgemeingültig ist, was Ihnen jetzt eingefallen ist. Ja? Das ist zu wenig. Aber wenn Sie es wirklich durchführen, und das haben wir kurz besprochen, wie die Erfahrungswissenschaft das versucht, ne, dann ist es eine Methode und Sie sind nicht mehr in der Meinung. Die Meinungen liefern nur das Material, das Erste. Ja, aber dann muss es wissenschaftlich verallgemeinert werden. Gut, prinzipiell in dieser Anmerkung über die Gegensätze, die da drinnen stecken, ja, bei Popper hier, in diesem Schluss von der Beobachtung auf das allgemeine Gesetz und auf die newtonsche Physik, ist das für Newton eben für Popper eine intuitive Einsicht. Ja, der sagt, das ist intuitiv, dass hier diese Spannung besteht. Im Grunde genommen reflektiert er über die Struktur von Erfahrung überhaupt. Und über die Form von Erfahrung. Er nennt es halt intuitiv, aber intuitiv kann einem alles Mögliche einfallen. Das ist deswegen noch nicht konsequent. Es ist aber auch wieder nicht nur logisch, weil es ja um Erfahrung geht. Und daher wählt er diesen Ausdruck, von dem er selber eigentlich nicht so ganz weiß, wie er dazu kommt, und das wäre sowas wie bei Kant synthetisch a priori. Es müssen solche Unterschiede auftreten. Bei Popper werden sie nur faktisch festgestellt, das ist sein Mangel, während der Kant das jetzt ableitet und sagt, aus oberen Prinzipien, nicht, auf die er stößt, es muss so sein. Nicht? Von dort her kann ich das begründen. Der Popper greift ihm auf. Also das eine ist, die Beobachtungen sind unscharf und unpräzise, die Theorie ist ganz präzise, die Beobachtungen sind auf Einzelfälle eingeschränkt unter ganz bestimmten Umständen und die Theorie, die gilt universal, ne, dem Anspruch nach, in jedem Himmelskörper müsste man diese Kräfte, die Gravitation und so weiter feststellen können. Das eine ist ganz konkret und das andere ist abstrakt. Ne. Konkret meint eben auf Sinnlichkeit bezogen, abstrakt meint nur gedacht. Also alle diese Gegensätze zeigen, dass nicht aus dem Ersten das Zweite entstehen kann, wegen dieses Unterschieds. Ne. Und dann eben auch noch der Hinweis auf die Unsichtbarkeit oder Nichtwahrnehmbarkeit der Kräfte, das streicht er dann sehr deutlich heraus auf Seite 272, dass wir niemals, ich wiederhole, niemals so etwas beobachten können wie newtonische Kräfte. Und daher können wir eben diese Kräfte auch nicht aus der Beobachtung ableiten oder von ihr her gewinnen. Dieser Übergang erledigt sich damit. Ja, jetzt sind wir einmal mit der Wiederholung fertig. Ja. Ich habe Ihnen eh schon gesagt, ich streiche die Antike jetzt vor der Hand einmal. Ne. Also Parmenides, Platon lassen wir weg im Text. Ich glaube, das geht sich nie aus. Und wenn wir wirklich noch Zeit haben, am Ende des Semesters, können wir noch mal kurz hineinschauen. Aber ansonsten schauen wir, dass wir mit dem Restlichen fertig werden. Gut, jetzt sind wir auf Seite 272, da im, nach dem ersten Absatz. Ja. Nur noch so eine kleine Anmerkung zu diesem ersten Punkt der intuitiven Widerlegung. Es nützt auch nichts, wenn wir die Kräfte irgendwie anders interpretieren, meint Popper. Ne? Wenn wir sie als Fiktionen abtun, als theoretische Konstruktionen, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt, ne? Weil sie doch notwendigerweise Werkzeuge sind, um irgendwelche Voraussagen zu machen. Ne? Und weil das Newtonsche System ohne solche Kräfte überhaupt nicht auskommt. Und das ist ganz klar, eine Erfahrungserkenntnis kann ohne Kräfte oder ohne Begründungszusammenhänge irgendwelcher Art gar nicht auskommen. Ja? Wir müssen solche Zusammenhänge hineindenken. Und wenn man jetzt die Kräfte weglassen will zugunsten irgendwelcher anderer Konstruktionen, ne, dann kommt wieder so etwas Abstraktes raus. Das hilft uns nicht weiter. Es bleibt der Unterschied zwischen dem konkret Gegebenen und den abstrakten Ableitungen im Denken. Ne? Gut, der zweite Punkt betrifft dann die historische Widerlegung. Und hier knüpft Popper bei den Vorgängern von Newton auch an. Bei Kopernikus, dann dem Astronomen Tycho Brahe und Johannes Kepler. Ja, also das sind die Vorläufer in der Entwicklung dieser newtonschen Mechanik und Dynamik. Und hier versucht er nun zu zeigen, dass der Ausgangspunkt nicht die Beobachtungen waren, sondern irgendwelche Theorien, die ihm aufgeschnappt wurden, die mehr oder weniger zufällig gerade aufgegriffen wurden oder auch historisch bedingt gerade wichtig geworden sind. Ja? Die werden aufgegriffen und von diesen Theorien her macht man dann die Beobachtungen und an diesen Beobachtungen wieder kann man die Theorien überprüfen. Ja? Aber die Theorien sind nicht aus den Beobachtungen entstanden. Aber gehen wir jetzt ein auf die Schilderung von Popper hier. Er meint eben, dass Kopernikus Bezüge hatte zu Platonikern. Ja? Und bei Platon ist es ja so, ist auch kein Zufall mit den Platonikern, die sind ja im 16. Jahrhundert von Byzanz immer mehr in den Westen emigriert. Ja? Weil sich ja das Osmanische Reich ausgebreitet hat. Ja? Und daher hat es einen Schub gegeben von Platonikern in den Westen und dadurch ist auch das Gedankengut Platons wieder bekannt geworden. Das ist nämlich während des Mittelalters massiv verdrängt worden von Aristoteles. Ja? Und Aristoteles war einer, der von der Mathematik nicht besonders viel gehalten hat, während Platon die Mathematik sehr stark forciert hat. Ja? Und dadurch, dass die Platoniker jetzt in den Westen geströmt sind, ist auch diese mathematische Sichtweise eingetroffen, immer mehr, ne? Und immer mehr berücksichtigt worden. Ja? Und diese mathematische Sichtweise hat dann mit dazu beigetragen, dass unsere Art von Erfahrungswissenschaft entstanden ist. Ja? Also genau in diese Zeit fällt die Schilderung von Popper hier hinein. Aber prinzipiell, meint er, ist die Idee jetzt von der Sonne als Mittelpunkt des Alls, oder zumindest einmal unseres Systems, unseres Planetensystems, diese Idee der Sonne als Mittelpunkt, die stammt von Platon, meint er. Und die hätte Kopernikus über einen Platoniker eben besonders zugespielt bekommen. Er beruft sich da auf dieses Sonnengleichnis in der Politeia, also im sechsten Buch des Staates, wo die Sonne eben als Idee des Guten bezeichnet wird, oder als Symbol für die Idee des Guten, und die Idee des Guten ist wieder das oberste Prinzip überhaupt bei Platon. Ne? Geht auch ein bisschen parallel zum Höhlengleichnis, wo die Menschen aus der Höhle herauskommen und dann die Dinge erst im Sonnenlicht sehen und die Sonne selber ist das oberste Prinzip. Ne? Also die Idee des Guten ist das Zentrum von allem und deswegen gebührt diesem Prinzip natürlich auch der Ort im Zentrum. Ja?
Und es ist, man könnte sagen, despektierlich, wenn die Sonne als das eigentliche Prinzip jetzt um die Erde kreisen müsste. Ja? Sondern umgekehrt, die Sonne steht im Zentrum und die Erde kreist herum. Ja? Ein platonischer Gedanke, ich meine, bei Platon wird daraus nicht ein astronomisches Gesetz gemacht oder eine Weltsicht gebastelt, ne? Nämlich in astronomischer Hinsicht, sondern das ist eben ein Symbol für die Ideenzusammenhänge. Aber man kann es natürlich auch so verwerten. Ne? Das ist ganz gleichgültig, wo die Idee herkommt. Man kann sie mal heranziehen und dann versuchen, damit umzugehen. Und auf das weist Popper dann auch ganz explizit hin. Ne? Die Seite 273, dann schon der vorletzte Absatz. Die platonische Idee war die historische Grundlage der kopernikanischen Wendung. Ja, nicht mehr die Erde im Zentrum, sondern die Sonne im Zentrum. Aber dieser Kopernikus, wie ist er damit umgegangen? Er hat das nicht einfach nur so aufgegriffen, ne, sondern er hat diese Idee geprüft an den astronomischen Beobachtungen. Ja, kann das passen? Und da hat er dann auch die astronomischen Beobachtungen neu interpretiert. Ja? Und hat es eben versucht, in Einklang zu bringen mit dieser Idee. Aber die Idee kam zuerst und sie war notwendig, um die Beobachtung in ihrem Sinn interpretieren zu können. Das ist also das eine einmal, eine Vorläufer von Newton. Ja? Und dann kommt Kepler, wird Kepler besprochen. Sie sehen da auch in der Fußnote unten schon den kleinen Hinweis auf Aristoteles. Ja? Diese Rivalität zwischen Aristoteles und Platon in Bezug auf Mathematik, die Pythagoreer, das waren eher so Mathematiker. Ne? Und die haben alles in Zahlen zu fassen versucht und Platon hat da auch viel angeknüpft bei denen. Ne? Und Aristoteles meint eben gegen diese Position der Sonne im Zentrum, dass das Zentrum eigentlich kein besonderer Ort ist. Ne? Bei Aristoteles ist es so, dass im Zentrum die Erde steht und das ist das Unterste. Ja, es ist schon das Zentrum, worum sich alles dreht, ja, aber es ist überhaupt die unterste Stufe des Seins. Ja. Und auf der Erde gibt es dann die Pflanzen, Tiere, Menschen, nicht? Aber eigentlich das Gute, das Schöne und das Ätherische beginnt erst mit dem Mond ja, und über dem Mond und Fixsternhimmel dann. Ja. Und das Allerabsoluteste überhaupt, das ist dann die Peripherie oder das, was um den Fixsternhimmel herum noch existiert, das ist der reine Geist selber, der unbewegte Beweger. Ja? Also die Erde ist überhaupt das Unterste und je besser, desto weiter weg von diesem Zentrum. Ja? Also eine völlig andere Position, auch in der Hinsicht. Aber bei Platon eben könnte man sagen, die Sonne ist das Zentrum. Ja? Und so kann man es dann auch astronomisch verwerten. Ja, also Kepler verwendet jetzt auch diese Vorarbeiten von Kopernikus. Ja? Und zwar überliefert vor allem über Tycho de Brahe, diesen Astronomen. Und von Kepler wird dann gleich erwähnt, dass auch er die pythagoreische Zahlenmystik mit herangezogen hat. Ne? Und es ist ja auch bekannt, dass Kepler versucht hat zuerst, im ersten Anlauf die Planetenbahnen als Kreisbahnen im Rahmen der platonischen Körper zu konstruieren. Also da gibt es dann eben diese verschiedenen ineinander geschachtelten Körper, Würfel und Oktoeder und so weiter. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie die alle heißen, die mathematischen Namen für diese regelmäßigen Körper. Die hat Kepler ineinander schachteln wollen und wollte dadurch die Planetenbahnen erklären. Ja? Eben auch pythagoreisch angehaucht von Platon her. Und auf diese Weise ist aber nicht gegangen. Er ist zwar mit Kopernikus mitgegangen und hat gesagt, die Sonne ist im Zentrum. Ja? Das schon, den Schritt hat er nachvollzogen. Aber wenn er dann diese Kreisbahnen bestätigen wollte in der Erfahrung, dann hat er gemerkt, das funktioniert nicht. Ja? Und Popper schreibt dann, er hat dann die nächstbeste Lösung versucht, nämlich dass er vom Kreis zur Ellipse übergegangen ist. Und dann hat sich gezeigt, das könnte funktionieren. Hat aber wieder diese Idee erst an der Beobachtung überprüft. Also immer die Idee ist zuerst gekommen, der Zusammenhang, die Erklärung dieser Beobachtungen ist zuerst gekommen und nachher die Beobachtungen wieder als Korrektur. Ja? Zuerst heißt jetzt wieder auch nicht, dass die Leute vorher überhaupt noch nicht in den Himmel geschaut haben. Ne? Also natürlich sind da auch wieder Beobachtungen hervorgegangen oder vorhergegangen. Aber man hat sie dann in bestimmter Weise interpretieren müssen. Und man hat sie nicht aus der Beobachtung die Interpretation geholt, sondern von anderswoher. Ne? Also dann mit der Ellipse, da hat es halbwegs hingehaut und dadurch ist eben Kepler dann zu seinen Bestimmungen der Planetenbahnen gekommen. Ne? Und die wieder hat Newton aufgegriffen, auf denen hat er aufgebaut. Ne? Und dann noch ein anderer Hinweis bei Kepler, der war zugleich auch ein Astrologe. Ne? Also der musste nebenbei, die Astrologie war damals sehr verbreitet, und er musste nebenbei, um Geld zu verdienen, immer wieder astrologische Kunden betreuen. Ne? Bis hinauf auch zu höchsten Stellen. Auch die Könige und Kaiser haben sich Horoskope machen lassen. Ne? Also das war eine übliche Tätigkeit für den Astronomen Kepler. Und von dort her kommt jetzt, auf Seite 274 haben sie es dann stehen, kommt jetzt auch dieser Gedanke, dass von den Sternen her ein Einfluss auf die Erde wirkt.
Ja?
Dass von den Sternen her auf die Erde ein Einfluss wirkt. Ja? Ein Influxus. Das lateinische Wort steht da, Influx, Influenz. Ja? Dieser Einfluss, der erreicht die Erde. Und dieser Einfluss, ne, der ist ja astrologisch konzipiert gewesen ursprünglich. Dieser Einfluss hat dann allmählich die Idee einer Fernkraft hervorgebracht, ne, nämlich der Gravitation, ja, der Anziehungskraft, die Newton verarbeitet hat und in Gesetze gebracht hat. Ne. Also Popper versucht darauf hinzuweisen, dass hier auch die Idee als solche von ganz woanders herkommt. Jedenfalls nicht aus der Beobachtung, ne? Und sogar aus einer recht seltsamen Gegend, wissenschaftlich gesehen, nämlich aus der Astrologie. Und sie ist aber trotzdem dann aufrechterhalten worden, obwohl es viele Gegenstimmen gegeben hat, ne? Das wird da ein bisschen geschildert auch noch, und obwohl Newton selber damit nicht besonders einverstanden war, immer ein bisschen unbehaglich, weil solche Fernkräfte was ganz Seltsames war. Früher hat man alles mit Druck und Stoß erklärt. Ne? Aber Fernkraft, wie soll das überhaupt vor sich gehen? Und das ist bis heute ein Rätsel. Ne? Sieht man. Aber es hat sich durchgesetzt. Und warum? Weil sich es an den empirischen Beobachtungen bestätigen ließ. Ne? Also ganz eindeutig, die Idee geht über das Beobachtete weit hinaus, kann aus dem Beobachteten nicht abgeleitet werden, sondern muss umgekehrt vom Beobachteten her dann überprüft werden. Ne? Bitte, ja?
Naja, aber wenn die Idee immer von jemand anderen übernommen wird,
ja,
dann muss er trotzdem irgendeinen Ursprung haben.
Naja, der Ursprung. Na freilich. Es geht nicht darum, wo jetzt genau der Ursprung ist, sondern es geht nur darum, dass der Ursprung nicht in den Beobachtungen liegt.
Ne?
Nein, die Beobachtung könnte höchstens eine Anregung dafür sein. Ja? Trotzdem kann ich die Beobachtung selber nicht als eben dieses allgemeine Gesetz interpretieren, weil die Beobachtung ja nur ein einzelner Fall ist. Ja?
Woher kommt dann die Idee?
Naja, wie gesagt, entweder von Platon oder aus der Astrologie.
Ja,
ja? Naja, da müssen wir jetzt das platonische System untersuchen. Ne? Aber ich meine, wenn Sie bisher schon ein bisschen da waren, dann wissen Sie, dass wir voller Ideen stecken. Und letztlich kommen Sie deswegen, weil unser Ich eben immer drüber steht, unsere Reflexion, ne? und das Allerallgemeinste ist. Daher kommen überhaupt solche Ideen. Ja? Aber wenn Sie jetzt erst das erste Mal hier erinnern sitzen, dann ist es... Ja, also erinnern Sie sich an das Frühere, was wir am Anfang über die Reflexion gesprochen haben. Ne? Dann können Sie sagen, prinzipiell, wo das herkommt, im Detail, historisch, bedeutet das nichts, da müssen Sie nachforschen. Ja? Aber Sie müssen schon einbeziehen bei solchen Denkern wie Platon oder Kant oder solche Leute, dass die auch selber was gedacht haben und nicht nur Reflex oder Reaktion auf äußere Einflüsse waren.
Ja? Das bringt es irgendwie so.
Naja, der Popper, ja, der tut mehr so, ne, da sind die Einflüsse. Aber immerhin, er geht schon darauf ein, dass die Leute das jeweils überprüft haben. Ne, und dann eben zu Änderungen bereit waren. Ja? Gut.
Ja, die Idee kommt doch eigentlich immer aus dieser metaphysischen Vorstufe sozusagen, weil warum schaue ich eigentlich in den Himmel? Einfach weil ich wissen will, was da los ist. Ne? Dann schaue ich rauf, ja, und dann denke ich mir, na gut, da sehe ich ein paar Sterne, das könnte vielleicht so sein, und dann überprüfe
ich. Naja, aber ich meine, einfach weil ich wissen will, was los ist, da kann ich ja hinter den Busch schauen. Ne?
Ja, das ist ja schon klar, oder kann ja auch was Interessantes sein. Ja, ja. Aber es ist ja schon klar, dass die Idee immer aus dem kommt, was ich nicht weiß. Weil wenn ich schon weiß, dann brauche ich keine Idee mehr, dann weiß ich schon. Ne?
Naja, aber wenn Sie jetzt sagen, die Idee kommt aus dem, was ich nicht weiß, und dann schaue ich hin und dann finde ich was, dann leiten Sie ja wieder die Idee aus dem Hinschauen ab. Aus
nein,
der Beobachtung.
Die Idee habe ich, hinschauen tue ich ja dann erst, wenn ich eine Idee habe.
Ach so, also, so meine ich.
Ja gar nicht, ja, ja. Wenn ich keine Idee
genau
habe, ne, dann schaue ich
mir
das
ja, ja an. Ich meine, hinschauen muss ich immer, damit ich überhaupt überleben kann. Ne?
Nicht in die Sterne.
Das schon. Aber bestimmte Art von Hinblick ist nur möglich, wenn ich schon eine Idee habe. Haben Sie völlig recht, ja? Also auf die hin schaue ich dann, ob das bestätigt wird oder nicht.
Ne? Und ferner, wenn ich es schon wissen würde, dann ja bräuchte ich keine Idee mehr. Ne? Dann würde sich
die Idee selbst erledigen. Ja, ja, sicher. Ja, ja. Aber in die Verlegenheit kommen wir ohnehin nicht, als endliche Wesen, dass wir alles schon wissen. Ne? Das geht sowieso nicht. Ja? Gut, ich möchte jetzt noch auf eine kleine Schwachstelle da bei Popper aufmerksam machen, Seite 274f. Ja? Ich habe gerade vorher geschildert, dieser platonische Einfluss. Ab dem 16. Jahrhundert. Ja. Popper schreibt die Gegenbewegung zu diesem Einfluss der Astrologie, ne, diese Strahlung, die da von den Sternen auf die Erde wirken soll, die Gegenbewegung sei ein aristotelischer Rationalismus gewesen. Ja. An der Stelle, schreibt er zwei Stellen da. Eine aristotelische, rationalistische Tradition, unter die er dann den Galilei subsumiert, den Descartes, den Boyle, den Newton selber und so weiter. Ne? Also das ist inkorrekt. Das war nicht aristotelisch, sondern es war platonisch. Ja? Also das war ja genau dieses Spannungsverhältnis von Platon und Aristoteles. Und Aristoteles war im Hochmittelalter der dominierende Philosoph. Ne? Von ihm her wurde alles interpretiert. Und hat ihm dann weit auch in die Neuzeit noch hineingereicht. Und die Ablösung, die Mathematisierung ist von Platon hergekommen. Und diese Tendenz zur Mathematisierung, zur Mechanisierung, dass alles erklärt wird, bloß nach geometrischen Grundsätzen, das finden Sie bei Descartes zum Beispiel, das finden Sie auch bei Boyle, das finden Sie bei Galilei. Also ich möchte nur korrigieren, das ist nicht aristotelisch, wie Popper hier schreibt, sondern es ist platonisch. Ja, und er schreibt ja sogar dazu, der große Aristoteles-Kritiker Galilei. Ne? Also Galilei hat Aristoteles zum Teil kritisiert, ne? Und eben weil er auch die platonische Strömung mit einbezogen hat. Ja, bitte.
Ich würde nur zu dem sofort sagen, aber dass prinzipiell ist es schon auch nur eine Beobachtung, dass die Idee immer vor der Beobachtung da ist, oder? Weil das kann man ja nicht allgemein wissen, dass das immer so ist.
Ja, aber beobachten können sie es auch nicht. Weil sie die Ideen ja nicht beobachten können.
Beobachtet eben bei Kopernikus, dass der vom Platonismus da beeinflusst war.
Ja, ja.
Die zuerst da war, aber das sind
ja nur Einzelbeobachtungen. Das sind historische Interpretationen, ne? Da haben Sie schon recht. Ne? Man könnte, wenn man anderer Ansicht ist, vielleicht die Interpretation dieser Entwicklung umdrehen und irgendwie anders deuten. Ne? Wenn man annimmt, das sind doch die Beobachtungen das Erste. Ne? Aber der Unterschied zwischen Beobachtung und Theorie oder zwischen den sinnlich wahrnehmbaren Eigenschaften und den Kräften selber, den Geheimen, der bleibt. Ne? Und es bleibt auch das Faktum, dass wir in die Beobachtungen immer schon mehr hineindenken müssen, als wir beobachten können. Ja? Und das bleibt damit auch das Faktum, dass man aus der Beobachtung nicht diese allgemeinen Gesetze ableiten können. Ne? Sondern umgekehrt die allgemeinen Gesetze mal denken müssen und dann die Beobachtung nur zur Überprüfung heranziehen können. Und wenn der Einzelfall dann nicht passt, dann können wir sagen, die Theorie ist nicht ganz in Ordnung. Ne? Also dieses Verhältnis, das bleibt schon. Und Popper versucht es halt jetzt historisch zu belegen. Ne? Ob er historisch da so exakt recht hat, das kann ich nicht überprüfen. Das bedürfte wieder einer weiteren historischen Forschung. Ja? Aber es klingt ganz plausibel. Bis auf diesen Unterschied eben, dass es nicht aristotelischer Rationalismus war, sondern platonischer. Ja, und dann kommt noch das Lob von Kant, ne, dass er bringt das ganze Kapitel ja unter dem Titel, wie heißt es da, irgendwas mit Kant, Kant und die Logik der Erfahrung, ne? Heißt ja dieses ganze Kapitel, aus dem das Zitat stammt. Ne? Und da geht er immer wieder auch auf Kant dann ein, Seite 275, und rühmt eben Kant, dass er diesen Unterschied deutlich eingesehen hat zwischen Beobachtung und Theorie, ne? Also zwischen dem, was man mit der Wahrnehmung erkennen können oder mit Hilfe der Wahrnehmung, wenn man sie dann weiter gestalten, und dem, was man nur durchs Denken erfassen können. Das ist ja für Kant zentral, ja? Und das leitet aber auch umständlich ab, wie ich es vorher schon erwähnt habe. Und für Popper ist es aber Kant jedenfalls ein Gewährsmann seiner Auffassung diesbezüglich. Der weiß, dass die Beobachtung allein nicht ausreichen kann. Dass wir zuerst was hineindenken müssen, um überhaupt in der Beobachtung dann auch eine Ordnung festzustellen. Einen gesetzmäßigen Zusammenhang. Oder eben drauf zu kommen, dass der Zusammenhang so und so doch nicht ist. Da müssen wir die Gesetzmäßigkeit wieder revidieren, solange bis wir eben eine Übereinstimmung finden. Und dann können wir das Beobachtete wirklich nach Gesetzen feststellen. Also der Versuch, die Erfahrungsinhalte nicht bloß zufällig aufzugreifen, sondern eben notwendig abzuleiten. Wie wir das ja auch schon in der Methode der Erfahrungswissenschaft besprochen haben. Da bringt er ihm dann so ein Zitat aus der Kritik der reinen Vernunft, aus der Vorrede zur zweiten Auflage, eine ziemlich berühmte Stelle, dass eben allen Naturforschern ein Licht aufging. Die sie gemerkt haben, dass man was hineinlegen muss in die Beobachtungen. Als Galilei seine Kugel in die schiefe Fläche mit einer von ihm selbst gewählten Schwere herabrollen ließ, also Überprüfung der Schwerkraft, schiefe Ebene, und dann vorher sagen, wie lang das brauchen wird, und dann genau messen, ob es wirklich so lang braucht, dann stimmt das Kraftgesetz dahinter. Oder Torricelli, das war eben auch so ein Physiker und Mathematiker, der hat das Barometer erfunden, also vom Luftdruck eine Quecksilbersäule gehalten und so weiter. Der hat eben auch solche Versuche gemacht, schon von einer Idee her, die er hineingelegt hat in die Beobachtung. Die Naturforscher begriffen, dass die Vernunft nur das einsieht, was sie selbst nach ihrem Entwurfe hervorbringt. Dass sie die Natur nötigen müsste, auf ihre Fragen zu antworten, nicht aber sich von ihr allein gleichsam am Leitbande gängeln lassen müsse. Ja? Also wir müssen schon mit einem Zusammenhang herangehen an die Beobachtung, und dann können wir überlegen, ob der stimmt oder nicht. Ja? Also wie Kant an der Stelle auch schreibt, wir befragen die Natur nicht in der Rolle eines Schülers, der den Lehrer befragt, eines Schülers, der vom Lehrer befragt, muss ich überlegen. Ja, eines Schülers, der irgendwie vom Lehrer das einfach nur erfragt, was jetzt wirklich ist, sondern in der Rolle eines bestallten Richters, sagt er dort, der die Zeugen zwingt zu antworten. Und so machen wir es mit der Natur, indem wir unsere Theorie herantragen, und die Theorie ist so quasi der Zwang, den wir der Natur antun, und die muss jetzt darauf antworten, ob ja oder nein. Wir leiten eine einzelne Folge davon ab und tritt die jetzt ein oder tritt die nicht ein. Also so gehen wir an die Natur heran, indem wir die Theorien schon voraussetzen und die Beobachtungen dann nur als Korrektiv verwenden. Und das ist von Kant her völlig durchschaut worden. Widerlegung von Bacon, der Francis Bacon, der hat auch am Anfang der neuzeitlichen Naturwissenschaft, der hat ganz auf Beobachtung gesetzt. Der hat ganz auf Induktion gesetzt. Der wollte möglichst viele Fakten sammeln und dann aus diesen Fakten einfach nur so quasi abstraktiv das Gemeinsame herausholen, und das sollte dann die Wahrheit sein. Das war noch ganz eine andere Art von Ansatz der Naturwissenschaft. Und demgegenüber dann eben die mathematische, experimentelle Vorgangsweise. Und Kant, also es ist 276, und Kant auch mit größter Klarheit, dass hinter dieser geschichtlichen Tatsache eine logische Tatsache stand. Dass das, was in der Geschichte nicht stattfand, aus logischen Gründen nicht stattfinden konnte, dass es logisch unmöglich war, Theorien aus Beobachtungen abzuleiten. Ja? Da verwendet Popper dauernd den Terminus logisch. Ja? Und ich kann dazu nur sagen, das ist nicht logisch. Weil es geht um Tatsachen. Ja? Es ist eine Erkenntnis unserer Erfahrungserkenntnis. Eine Reflexion auf unsere Erfahrung noch einmal. Ja? Aber nicht eine bloß logisch-formale Erkenntnis. Also da gerät Popper ein bisschen in Schwierigkeiten, ohne es selber zu merken. Nicht? Auch was er vorher intuitiv genannt hat, ist nicht bloß logisch und auch nicht bloß irgendwie eine Erleuchtung, sondern ist eben diese Art Einsicht in die Form von Erfahrung oder ein Wissen über unsere eigene Erkenntnis. Ja? Eine Selbstreflexion der Erkenntnis. Ja, der dritte Punkt, den er hier heranzieht zur Widerlegung dieser Ableitung der Theorien aus den Beobachtungen, der ist zwar ein bisschen umständlich dargestellt, ist aber leicht zusammenzufassen, nämlich er sagt, das ist logisch falsch. Ne? Und er macht jetzt logische Vergleiche. Er sagt, wenn wir vergangene Beobachtungen zusammenfassen, dann müssen die in sich widerspruchsfrei sein. Ne? Das ist logisch kein Widerspruch, was wir faktisch vorfinden. Und wenn es logisch widerspruchsfrei ist, dann müsste auch jede weitere Beobachtung, die logisch widerspruchsfrei ist, und das ist jedes Faktum, ne, müsste mit dieser ersten Klasse von Beobachtungssätzen übereinstimmen, kompatibel sein, ne, müsste zusammenpassen können. Also wenn wir jetzt so eine, sagen wir, die Newton'sche Mechanik heranziehen, die auf Beobachtungen aufbaut und auf sie passt, ne, und jetzt einen anderen Beobachtungssatz heranziehen, nämlich Beispiel hier, morgen ist eine Sonnenfinsternis, ja, das ist ein logisch widerspruchsfreier Satz, dann müsste der auch von dem Newton'schen System her widerspruchsfrei ableitbar sein, ja, wenn das alles nur logisch wäre. Ja. Das ist aber nicht der Fall, weil morgen findet, laut Gesetze der Planeten und so weiter, findet keine Sonnenfinsternis statt. Ja? Also logisch wäre es kein Widerspruch, müsste man jede Beobachtung heranziehen können, aber wenn man wirklich ableitet aus dem Newton'schen System, dann kommt nicht raus, dass morgen eine Sonnenfinsternis ist, ja? Sondern irgendwann anders. Ja? Also wenn wir es nur logisch nehmen, dann müsste alles passen. Aber wir leiten reale Folgerungen dann ab und die können den logischen Folgerungen entgegenstehen. Ja, bitte.
Sie haben uns gerade sehr bewertet auf diese Widerspruchsfreiheit geredet.
Ja.
Mir kommt es ja oft so vor und ich glaube, das ist eigentlich eher eine dialogische Sache. Also ich sage, dass offenbar Widerspruchsfreiheit ein Kriterium der Wahrheit ist.
Ja, das ist Popper, ja. Das ist bei Popper so.
Jetzt hat er der Alf Boyer gesagt, das ist unwiderlegbar.
Bitte, nochmal.
Der Alf Boyer hat gesagt, Unsinn ist unwiderlegbar, es sei denn, ich habe ihn nicht verstanden.
Ja.
Wird dadurch nicht irgendwo auch das Kriterium der Widerspruchsfreiheit als Wahrheitsbewertung
erschüttert? Ja, ja, wird erschüttert, freilich. Wenn Sie den Unsinn gelten lassen, dann schon. Ja, aber Sie müssen bedenken, es geht hier um Erfahrungswissenschaft. Und die hat sich etabliert mit einer bestimmten Methode. Ja? Und natürlich können Sie jetzt über Erfahrungswissenschaft hinaus Witze machen oder sich Einfälle zusammenbasteln, ne, die unterhaltsam sein können. Und da zählt das Kriterium der Widerspruchsfreiheit natürlich nicht. Ne? Aber im Rahmen der Erfahrungswissenschaft wird die Logik selber als ein Mittel herangezogen. Die Theorien sollen in sich konsistent sein. Ne? Das ist ein Überprüfungsmittel für die theoretische Seite der Erfahrungswissenschaft. Obwohl man dann in der Problematik der Erfahrungswissenschaft ja immer mehr zu Theorien kommen, gekommen ist jetzt schon, die nicht mehr so ganz widerspruchsfrei sein können. Ne? Also was dann jetzt den Mikrobereich betrifft und solche Sachen oder die Teilchen verschränken. Also gibt es einfach Sachen, die unerklärt sind. Ja? Wo man eigentlich noch nicht die Theorie dafür hat, dass das widerspruchsfrei ist. Ja? Aber von dem abgesehen, es wird zumindest angestrebt.
Haben Sie
Und in diesem Bereich müssen wir es einfach zur Kenntnis nehmen, dass das so verwendet wird. Ja? Und natürlich gibt es andere Bereiche, wo die Widerspruchsfreiheit kein Kriterium ist. Und ich sage Ihnen schon, in der Erfahrung ist die Widerspruchsfreiheit kein Kriterium. Ja? Und das zeigt der Popper ja hier an der Stelle. Weil wenn es nur um die logische Widerspruchsfreiheit ginge, dann müsste jede folgende Beobachtung, die als Faktum ja widerspruchsfrei ist, mit der ganzen Newtonschen Systematik zusammenhängen und übereinstimmen können. Ne? Das heißt, wir müssten willkürlich sagen können, morgen ist eine Sonnenfinsternis oder übermorgen ist eine Mondfinsternis. Ne? Und das müsste jedes Mal ableitbar sein. Und wenn wirklich eine ist, müsste man sagen können, morgen ist keine. Ja? Das ist genauso logisch. Und das ist ja genau das Argument hier von Popper, dass er sagt, in der Erfahrung geht es nicht bloß logisch zu. Ne? Und darum kann man auch nicht, weil das verschiedene Seiten sind. Ne? Die Erfahrung und die Beobachtung auf der einen Seite und die logische Theorie auf der anderen Seite, weil es so verschiedene Seiten sind, darum kann man nicht aus der Erfahrung diese Theorie ableiten. Das ist sein Argument. Ja? Gut. Ja? Ja, ja.
Ja, ja. Dass alle endlichen axiomatischen Systeme entweder widersprüchlich oder unvollständig sind. Also
naja, natürlich, die Formalwissenschaft hat auch ihre Grenzen. Ne? Aber die Systeme sind als solche nicht widersprüchlich. Ja, es gibt Sätze, die in ihnen nicht ableitbar sind. Ja. Ne? Ja. Aber das ändert nichts daran, dass in ihrem Rahmen die Widerspruchsfreiheit herangezogen werden kann. Und auch intersubjektive Vorgangsweise ist, die man nachvollziehen kann. Ne? Aber sie hat Grenzen. Und die Widerspruchsfreiheit selber ist bei den Grundsätzen der Logik ja nicht eigentlich gewahrt. Ne? Weil, wie ich schon erwähnt habe, ich kann es jetzt noch kurz erwähnen, die haben da diese üblichen drei Grundsätze der Identität, des Widerspruchs und des ausgeschlossenen Dritten. Ne? Und da zeigt sich schon, dass sie die Identität gar nicht anders formulieren können, als so, dass sie das Identische zweiteilen. Dass sie eine Differenz daraus machen. Ja? Also Satz der Identität heißt dann A ist A. Ne? Und da müssen es zweimal A hinkommen. Also damit ist die Identität notwendig von Differenz durchsetzt. Ohne Differenz gibt es keine Aussage über Identität. Ne? Weil wenn sie nur A sagen, dann ist das nicht der Satz der Identität. Das sagen sie nur A. Ja. Das kann ganz was anderes heißen. Und, ja?
Bei dem Satz der Identität, nämlich A ist ja nicht immer auch A. A ist manchmal ungleich A. Und da stoßt ja die Logik an ihre Grenzen, wie zum Beispiel, Sie haben gerade gesagt, die Teilchenphysik. Wir haben in der Teilchenphysik Phänomene, wo A ungleich A ist.
Ja, aber das geht dann schon in die Erfahrung hinein. Ja? Während ich jetzt spreche von der rein formalen Logik, und selbst in der reinen Formalität ergeben sich Spannungsverhältnisse und sogar Widersprüchlichkeit. Ne? Man könnte es natürlich dann insofern überbrücken, dass man sagt, das darf nicht auf derselben Ebene angewendet werden. Ne? Die A ist A ist eben die Aussage auf der Objektebene und die Identität steht oben drüber. Ne? Aber da müsste man auch noch einiges dazu sagen, weil die Logik beansprucht ja zumindest die Form des Denkens zu sein. Ne? Und wenn sie diese Form jetzt zum Inhalt macht, dann müsste das Denken ja alles in einem erfassen können. Dann dürfte man nicht nochmal den Unterschied machen dürfen, ja, zwischen Form und Inhalt. Obwohl diese Verkürzung des Denkens auf den bloßen Inhalt auch wieder nicht passt. Ne? Wir haben ja schon gesehen, das Denken steht immer drüber über jeden Inhalt. Ne? Und daher kann man es gar nicht reduzieren auf einen bloßen Inhalt. Und genau das ist die Problematik der Logik. Ne? Bitte.
Es ist dann im Endeffekt zwar schon die Idee gewesen und es ist quasi die Beobachtungen sind dann halt different oder verschieden. Und es ist dann im Endeffekt so, dass eigentlich das Ganze noch geworfen werden muss und dass eine neue Idee kreiert werden muss. Weil ich frage.
Naja, die Problematik ist in jeder erfahrungswissenschaftlichen Theorie enthalten. Ne? Weil wir haben ja gerade gesehen, die ist ja nicht wahr in dem Sinn, dass sie wirklich weiß, was dahinter steht. Und daher wird es halt probiert, ne? Und man verlässt sich halt mehr oder weniger auf die Theorie. Und es funktioniert einigermaßen. Ja? Aber das heißt ja nicht, dass es wirklich stimmt. Das heißt es nie. Ne? Und darum können wir dieselben Erscheinungen, die wir beobachten können, durch die verschiedensten Theorien erklären. Ja? Man muss halt dann immer probieren, ob es passt. Und wenn man weitere Beobachtungen dann noch ausdehnt, dann wird es schwieriger, dass alles passt bei einer völlig abstrusen Theorie. Ne? Aber prinzipiell gibt es da keine Wahrheit. Und gerade in der Medizin ist es unheimlich schwierig. Dann, weil man auch so relativ schlecht experimentieren kann. Ne? Man wird eh zu viel experimentiert, auch mit Menschen. Ne? Man dürfte eigentlich gar nicht. Ne? Aber wie in jeder Wissenschaft kann sich das als völlig falsch erweisen, was man 20 Jahre lang für die einzige Wahrheit gehalten hat. Ne? Oder noch länger. Ne? Also wir können auch schauen, wie lange die Newton'sche Theorie gehalten hat. Ne?
Ja, vor allem, weil es heutzutage eigentlich auch so ist, dass im Endeffekt, dass man das Gefühl hat, dass die Forschung wahnsinnig geht. Also ich bin letztlich ein Beispiel, so ein bisschen dafür, aber dass es im Endeffekt das komplette Markt lebt und dass es im Endeffekt sehr davon lebt, dass ständig neue Theorien auf den Markt geworfen werden, die einander widersprechen und die andere Theorien wieder aufheben.
Ja, ich weiß nicht, ob es dieser abgehobene Konkurrenzkampf ist, damit man halt eine neue Theorie hat, sondern ich glaube eher, dass dahinter steckt, es muss Neues erforscht werden, um wieder neue Profitquellen zu entdecken, zu erschließen. Ja? Also es geht darum, welche Bereiche überhaupt erforscht werden. Und es werden in der Erfahrungswissenschaft hauptsächlich die Bereiche erforscht, wo viel Profit nachher rausspringen kann. Weil es ja eine Investition ist, ne? Man muss ja in so eine Forschung immens viel hineinstecken und das muss sich ja rentieren. Oder sogar mehr als bloß wieder eingebracht werden. Ne? Und in diese Richtung laufen dann hauptsächlich die Schwerpunkte der Forschung. Ne? Da steckt auch wieder eine Absicht dahinter, die mit der Erfahrungswissenschaft so und so umgeht, ne? Die so und so brauchbar macht. Gut, jetzt waren wir aber, das sind wir schon fast am Ende, jetzt waren wir eigentlich noch bei der Logik, ne? Bei der rein formalen Logik. Der Satz A ist A, zeigt sich, die Identität kann nur als Differenz dargestellt und formuliert werden. Ne? Und wenn Sie jetzt den Widerspruchssatz heranziehen, dann zeigt sich, dass Sie die wirkliche Ausschließung, dass das eine wirklich mit dem anderen nicht vereinbar ist, nur ausdrücken können, wenn Sie als Inhalt beide Male das A heranziehen. Dasselbe. Ne? Also A und Non-A. Die Negation muss sich auf das beziehen, was auf der anderen Seite steht. Ja? Und A und Non-A, das darf nicht zusammen sein. Das schließt sich gegenseitig aus. Ja? Aber es schließt sich eben nicht nur aus. Es schließt sich nur dann aus, wenn Sie auf beiden Seiten als Inhalt das A haben. Ne? Also wenn eine Identität schon mit drinnen steckt. Im Non-A ist ebenso das A enthalten, ne? wie im A selber. Wenn Sie jetzt nur sagen, A ist nicht B, dann ist das kein Widerspruch. Ne? Aber wenn Sie sagen, A ist nicht Non-A, dann haben Sie den Widerspruch. Und nur dann. Ne? Und nur wenn die beiden wirklich vereint sind in einem Dritten, wenn sie wirklich zusammenhängen, ja, und zusammen beanspruchen, ein Ganzes zu sein, nur dann es gibt ein Entweder-Oder. Entweder das eine oder das andere. Ne? Aber wenn sie so irgendwo beliebig nebeneinander stehen oder getrennt voneinander, dann ist es gleichgültig. Ne? Nur wenn sie vereint sind in einem Dritten, dann ergibt sich der Ausschluss. Also es muss ein Drittes schon da sein, damit A und Non-A Entweder-Oder werden. Ja? Ausgeschlossenes Drittes. Entweder A kommt da rein in dieses Ganze oder es kommt Non-A hinein. Aber wenn es das Dritte nicht gibt, dann gibt es auch dieses Entweder-Oder nicht. Ja? Also das ausgeschlossene Dritte muss existieren. Ist schon vorausgesetzt. Ja? Das sind so Widersprüchlichkeiten, die in den Grundsätzen der Logik drinnen stehen. Ja? Und da gibt es eben auch in der formalen Logik und in der Logikforschung eine Zeit, wo die Antinomien auftauchen. Ja? Wenn man einen Satz heranzieht, und auf sich selbst anwendet, ne? Wenn man sagt, dieser Satz ist falsch, dann kommt man in so einen Widerspruch hinein. Ne? Weil wenn er wirklich falsch ist, dann ist er eben wahr. Ne? Wenn dieser Satz falsch ist, ne, dann genau drückt er aus, das ist halt richtig. Dann ist er falsch und dadurch ist er wahr. Ne? Also, und wenn er aber wahr ist, dann müsste er eigentlich falsch sein. Ne? Also das widerspricht sich in sich selbst. So wie auch dieses Lügner-Beispiel. Ne? Wenn ein Kreter sagt, alle Kreter lügen. Ne? Das ist im Grunde genommen immer eine andere Formulierung dieses Satzes. Dieser Satz ist falsch. Ne? Also solche Widersprüche kommen dann zum Vorschein, die darauf beruhen, dass die Aussage auf sich selbst angewendet wird. Also genau das, dass das Denken sich selber denken will, das muss jetzt verboten werden, damit der Widerspruch nicht auftritt. Ja? Aber das andererseits ist ja genau die Logik dasjenige, dass das Denken sich selber zum Gegenstand macht. Ja? Das soll ja die Form des Denkens sein. Ja? Aber wenn sie sich jetzt wirklich selbst zum Gegenstand macht, dann kommen Widersprüche raus, wenn man es reduziert aufs Logische. Also Sie sehen, das ist eine Problematik, die in der Formalwissenschaft drinsteckt, dazu nur die Gödel'schen Sätze. Also immer was draußen bleibt, was man in der Logik selber nicht beweisen kann oder in diesem formalen System nicht beweisen kann. Gut, das war ein kleiner Ausflug in eine andere Art von Wissenschaft. Nächstes Mal weiter.